Hallo und herzlich willkommen zur Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und ja, wir sind noch nicht ganz bei Folge 750, aber dafür ist mein Partner an meiner Seite genauso meisterlich wie die Bayern. Hallo Moritz.
Moin Anton, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Recap zum vorletzten Bundesligaspieltag. Deine kleine Anspielung war natürlich auf einen ganz besonderen Mann, der sehr im Mittelpunkt stand. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt über in unsere erste Kategorie, damit du direkt mal mit dem loslegen kannst.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und es ist natürlich kein geringerer als Thomas Müller. Die Legende hat seinen Abschied aus der Allianz Arena gefeiert. Und man muss sagen, es war ein gebührender Abschied. Also, es tut immer noch ein bisschen weh. Bayern ohne Müller. Boah, also, das kann man sich irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen. Und dementsprechend war es natürlich auch hoch emotional. Er wurde dann ausgewechselt. Die Leute standen ihm Spalier, so wie er es verdient. Und das Schöne ist, warum er natürlich auch mein Spieltagssieger ist, dass die Bayern dieses Spiel auch gewinnen konnten. Sie waren ja schon Meister, aber es wäre einfach nicht passend gewesen, wenn Thomas Müller da irgendwie mit einer schwachen Leistung oder generell mit einer Niederlage dann aus der Allianz Arena verabschiedet worden wäre. Dementsprechend, da hat alles gepasst, das Wetter war schön. Ich habe ja letzte Woche noch gesagt, ich hätte mir gehofft, dass sie da dann die Meisterschaft klar machen. Das wäre natürlich märchenhaft gewesen. Aber auch so war es ganz schön. Vielleicht auch noch angenehmer, weil so ein bisschen der Druck auch raus war, weil man sich noch mehr darauf fokussieren konnte, wirklich dieser Legende den Abschied zu beschenken, den er verdient hat. Und ja, es ist immer noch, weiß ich nicht, irgendwie komisch. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, klar, also du bist ja auch Fan des Fußballs, Fan der Personen, Fan der Spieler. Als Bayern-Fan ist es wirklich nochmal vielleicht was ein bisschen anderes, aber boah, da habe ich immer noch ein komisches Gefühl irgendwie im Bauch, wenn ich daran denke, dass dann im nächsten Jahr kein Thomas Müller mehr bei den Bayern auf dem Platz stehen wird. Ich hatte ja noch so ein bisschen gehofft, habe ich auch bei Social Media gelesen, dass manche da auch drauf gepokert haben, dass sie dann noch im Zuge dieses Spiels dann doch noch die Vertragsverlängerung von ihm bekannt geben. Aber so weit ist es dann nicht gekommen. Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ich glaube, diese Karriere, die er hatte, das, was er geleistet hat, das wird so nicht nochmal geben. 13 Meisterschaften, die Identifikationsfigur eines Weltvereins und ich glaube, gefühlt auch von allen, unabhängig wessen Fan man ist, von allen geliebt. Also Thomas Müller ist ein Unikat im positivsten Sinne und der wird auf jeden Fall fehlen.
Ja, da ist, glaube ich, alles gesagt. Da kann man, glaube ich, nicht wirklich was dazu sagen. Also ich finde auf jeden Fall, ich gehe komplett mit. Ich bin auch riesen Müller-Fan und ich glaube auch, dass er fehlen wird. Ich glaube aber trotzdem, dass er sportlich dann schnell ersetzt wird. Aber klar ist jetzt in dem Moment einfach diese Umstellung ja fast schon, das ist ja eigentlich fast so eine Umgewöhnung, wie der ist jetzt nicht mehr da. Wird dann jetzt Florian Müller als Ersatzkeeper geholt, ist jetzt die Frage. Wäre vielleicht dann so ein Transferziel für den Sommer, einfach fürs Gefühl. Vielleicht kriegt er ja die 25 oder glaubst du, die wird neben Beckenbauer unter das Stadiondach gehängt?
Ja, muss eigentlich. Also das ist eine Nummer, die kann man ja gar nicht mehr erfüllen. Die Fußstapfen kann man gar nicht mehr erfüllen, die er da hinterlassen hat. Du hast es gesagt, sportlich wird er wahrscheinlich schnell ersetzt werden. Da bin ich grundsätzlich bei dir. Aber ich glaube, das sieht man vielleicht jetzt gerade noch gar nicht. Dieses Menschliche, was er auch in die Mannschaft bringt, das kannst du ja gar nicht ersetzen. Und auch viele junge Spieler und sowas haben, glaube ich, ganz, ganz viel von ihm profitiert. Mhm. Nicht nur jetzt irgendwie im Spiel, sondern vor allem eben auch abseits des Platzes, im Training, in den Team-Meetings, in irgendwelchen Fragen, wenn du mal was hattest. Also so tief bin ich jetzt nicht drin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Müller dann eben die Jungs auch mal in die Hand genommen hat, denen so ein bisschen was mitgegeben hat und denen da auch abseits des Platzes einfach extrem geholfen hat. Und das wird definitiv fehlen, weil diese Persönlichkeit, die er eben ist, die kannst du, egal ob sportlich, vielleicht nicht mehr ganz so wertvoll, die kannst du nicht ersetzen. Und was er eben in diesen ganzen Verein mitbringt, als Strahlkraft, als Wirkung, aber auch eben als Hilfestellung gegenüber den ganzen Jungs, die da vielleicht gerade so ein bisschen ranschnuppern oder neu dazukommen, das ist wirklich etwas, was du so nicht eins zu eins ersetzen kannst.
Ja, und auch wenn jemand mal einen guten Witz braucht, also wer erzählt, dann, erzählt dann den passenden Witz, das war, fand ich auch eine interessante Wahl, als er dann das Mikro bekommen hat, dann am Spiel nochmal so einen Witz zu erzählen. Es ging mir dann fast ein bisschen zu sehr in dieses, oh ja, ich will jetzt hier unbedingt aus dem Mittelpunkt weg und jetzt lass mich hier schnell einen Witz erzählen, dann bin ich weg. Das war fast schon zu sehr Müller, dass es fast schon irgendwie ein bisschen gestellt wirkte, aber trotzdem war es irgendwie witzig und auch dann doch irgendwie passend. Von daher vielleicht dann auch der richtige Müller-Abschied, aber ich glaube, da gibt es auch nur einen, der das so ausführt wie er.
Absolut, also ja, das war so ein bisschen, also das war dann halt wieder typisch Müller, irgendwie so ein bisschen musste er noch mal ein bisschen rumflaxen, aber ja, es, wie gesagt, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ich glaube, der Zeitpunkt ist gar nicht mal unbedingt so schlecht, wenn man jetzt mal ganz nüchtern versucht, da drauf zu schauen. Natürlich, als das dann damals publik wurde, habe ich auch gedacht, ey, wieso könnt ihr nicht einfach sagen, komm, mach noch ein Jahr oder beziehungsweise sag du selber, wann du aufhören willst. So wurde es ja anfangs auch kommuniziert, da haben wir ja schon lange drüber gesprochen, dass Eberl dann auch auf dieser Pressekonferenz gesagt hat, ja, das wird das kürzeste Gespräch, Thomas darf das quasi mehr oder weniger selbst entscheiden, so wäre es ihm eigentlich auch gerecht gewesen. Dann gab es diesen faden Beigeschmack, der so im Sinne von, ja, nö, mit dem verlängern wir nicht mehr. Trotzdem muss man sagen, das hast du ja dementsprechend auch schon richtig gesagt, sportlich kann man ihn inzwischen ersetzen. Die Kommunikation in diesem ganzen Prozess war ausbaufähig, möchte ich es mal nennen. Und trotzdem ist es jetzt halt eben so, dass es schon auch passt eigentlich. Ich bin sehr gespannt, was er macht. Ist ja immer noch nicht fix. Robin Gosens hat vor kurzem nochmal Werbung gemacht für Florenz. Das wäre natürlich auch eine lustige Sache, wie Ribéry damals. Aber ich glaube schon auch eher, dass es ihn, wenn dann, in Richtung USA ziehen wird, einfach auch nochmal so ein kompletter Tapetenwechsel. Und im europäischen Fußballgeschäft, da muss er erstens keinem mehr was beweisen und zweitens ist es dann ja doch auch oft so, dass ja, dass also meistens zumindest so ein bisschen abfällt, das Ganze. Ein Thomas Müller bei einem anderen Verein innerhalb von Europa, das ist einfach auch für mich ganz, ganz schwer vorstellbar. Wobei es natürlich jetzt auch bei Hummels zum Beispiel so ist, ja, das ist jetzt keine super Erfolgsstory gewesen bei der AS Rom, aber es ist ja trotzdem für ihn so das schönste Leben überhaupt, weißt du, du wohnst da ein bisschen in Rom, kriegst da immer noch dein gutes Geld und kickst dann da ein bisschen bei gutem Wetter und wenn du nicht gerade im Europa League-Spiel eine rote Karte bekommst, dann wirst du doch nicht groß angefeindet, also deswegen, es ist natürlich schön, geh nach Florenz, genieß die Sonne meinetwegen, aber ich glaube eher, da geht's Richtung USA oder wie siehst du das?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich weiß, wir haben ja auch schon drüber geredet und an sich, wenn man sich so, wenn man sich erstmal so überlegt oder der klassische Karriereweg auch so, also was du damit ja auch eben angedeutet hast, dass es dann vielleicht in anderen europäischen Top-Ligen nicht mehr so läuft, ist ja dann auch so altes Leistungsniveau dafür der Grund sozusagen. Und dann ist natürlich die MLS eine Liga, die einfach da nochmal deutlich drunter liegt, wo man als alternder Spieler auf jeden Fall entspannt nochmal so seinen Karriereabend irgendwie verbringen kann, aber erstens sehe ich Müller in diesem krass kommerzialisierten amerikanischen Fußball nicht, weiß auch nicht, ob er sich da politisch wohlfühlt gerade, da kenne ich ihn jetzt nicht gut genug für, aber ich glaube, es gab schon bessere Zeitpunkte, um in die USA zu wechseln und dann kann, glaube ich, halt nicht, dass er so weit weggeht von seiner Familie, von seinem ganzen Umfeld, irgendwie von den Pferden, die seine Frau da hat. Also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen, stimmt, ja. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass er sich eigentlich, dass er recht optimistisch war, bei den Bayern noch ein Jahr machen zu können, weswegen er nie übers Karriereende bisher gesprochen hatte, weil er sich dachte, ja gut, ich mache halt hier noch ein Jahr und dann ist vorbei, dann ist gut. Und dann, dass es jetzt sich so krass gewendet hat, und eben bei den Bayern die Tür dann zugegangen ist, glaube ich, hat er selbst halt nicht kommen sehen und muss jetzt dann plötzlich überlegen, okay, ich habe eigentlich gesagt, ich will noch nicht aufhören. Wo kann ich dann jetzt sonst spielen? Und das ist, glaube ich, ziemlich spannend, weil ich glaube, da hat er jetzt nicht zwingend die erste passende Lösung parat. Aber ich glaube, jetzt tendiere ich auch eher zu irgendeinem europäischen Team, das schon Ambitionen hat, natürlich nicht um die Champions League, um den Titel mitspielt, aber ja, sowas wie Florenz vielleicht, vielleicht Como, keine Ahnung, irgendwas, wo man schön leben kann, was jetzt nicht super weit weg ist von hier, also von München und ja, wo er eben trotzdem noch relevanten Fußball spielen kann. Deswegen, ich glaube, das ist das, was ich gerade so am realistischsten sehe, aber wer weiß, also da gibt es vielleicht auch eine Überraschung. Vielleicht stürmt er an der Seite von John Duran und CR7 bei Al Nassr.
Also das kann ich mir noch weniger vorstellen, aber grundsätzlich verstehe ich deine Punkte schon sehr, sehr gut. Das stimmt, also das ist ja auch, wenn wir jetzt das ganz große Fass aufmachen, nochmal mit Sané gerade die ganze Thematik, ja auch immer ein Punkt, dass zum Beispiel seine Freundin gerne nach London will. Das darf man natürlich immer nicht unterschätzen. Also das sind ja auch Menschen mit Familien. Dann ist es dann halt manchmal so, ja, ich gehe jetzt in die MLS. Nein, Thomas, bitte bleib hier. Wir haben hier Familie, Pferd und alles. Geh jetzt nicht in die MLS. Das ist natürlich ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Also stimmt, jetzt so wie du es gerade ausgeführt hast, finde ich es eigentlich schon auch richtig. Kann ich mir dann vielleicht doch noch besser vorstellen, als ich es davor konnte. Ich finde halt, also wenn man jetzt rein sportlich denkt, dann wäre eben die MLS so das Ziel, was ich mir am ehesten vorstellen könnte. Auch eben, weil er in Europa ja einfach alles erreicht hat und es immer gefühlt nur noch schlechter werden könnte, sportlich. Was aber halt natürlich nicht heißt, dass es dann grundsätzlich schlecht ist, wie ich eben schon meinte mit Mats Hummels auch. Ja. Weil, also ja, das war jetzt nicht seine erfolgreichste und beste Station bei der Roma, aber es war sicher eine wundervolle Zeit, da einfach schön in Italien die Zeit zu genießen und für ein gutes Geld auch ein bisschen zu kicken. Also ja, es ist bleibt auf jeden Fall spannend. Vielleicht sitzen wir hier nächste Woche schon und wissen genau, wo es hingeht. Aber ja, es ist einfach eine absolute Legende, die die Bundesliga verlassen wird. Da bin ich mir relativ sicher, also dass er jetzt zu einem anderen Bundesligisten geht, ist, glaube ich, ausgeschlossen. Und ich werde ihn vermissen. Wir alle werden ihn, denke ich mal, vermissen. Und man darf gespannt sein, wo es ihn dann jetzt hintreibt.
Genau, Thomas Müller muss ab nächster so zuschauen bei den Bayern, wird nicht mehr mitwirken. Und bei meinem ersten Sieger musste auch ein Müller zuschauen diesen Spieltag. Kevin Müller, denn mein erster Sieger ist der erste FC Heidenheim, die auf ihren Torwart verzichten mussten. Wir haben es letzte Woche gesagt, der da bei diesem Zusammenprall beim Spiel gegen Bochum sich so schwer verletzt hat, auf jeden Fall eine krasse Gehirnerschütterung hatte, auch kurz bewusstlos war. Und der musste eben zuschauen, durfte aber mit ansehen, wie seine Heidenheimer Jungs 3-0 gewinnen in Berlin bei Union. Und das sehr überzeugend, wie ich fand. Und generell hat es mich die letzten Wochen echt überrascht und total beeindruckt, wie die Heidenheimer sich du hast es, glaube ich, vor ein paar Wochen mal gesagt, aus einer vermeintlich aussichtslosen Lage rausgeschossen haben. Also das wirklich extrem imposant, haben jetzt 7 Punkte geholt aus den letzten 3 Spielen und das kann dann schon reichen, um dich da eben rauszuspielen. Das ist für ein Team, das auf einem Abstiegsplatz stand, schon eine sehr gute Punkteausbeute. Und ja, so haben sie jetzt eben sich die Relegation schon gesichert und trotzdem noch kleine Chance auf Platz 15 gewahrt. Da kommen wir vielleicht später noch mehr zu. Sie haben jetzt eben 3 Punkte Rückstand auf Hoffenheim und sind 6 Tore schlechter, aber wenn man sich das Restprogramm anschaut, was wir später noch tun können, wenn wir zu den Verlierern kommen, dann ist da vielleicht sogar noch was möglich, aber alleine diesen Relegationsplatz schon mal sicher zu haben, ist ja natürlich für die Heidenheimer ein großer Erfolg, dafür, dass sie eben vor ein paar Wochen noch weiter unten standen, also für mich klarer Sieger, da zumindest schon mal diesen direkten Abstieg abgewendet zu haben.
Ja, muss man definitiv nennen, also schön, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Die haben sich da irgendwie rausmanövriert aus einer Lage, wo ich sie eigentlich schon fast abgeschrieben hatte, gefühlt. Wir haben ja immer gesagt, wahrscheinlich werden es die 3 da unten unter sich ausmachen, wer dann zumindest mal noch den Relegationsplatz haben darf, so ungefähr. dass die Heidenheimer jetzt in dieser Position sind, ist wirklich, muss man ihnen ganz hoch anrechnen. Du hast es richtig gesagt, 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen, das in dieser Situation, das zeugt ja auch von einer gewissen, ja, ich will es mal Klasse nennen, also in dieser Lage, sich da diese Punkte zu erspielen. Ich meine, Kiel hat es ihnen ja auch nicht leicht gemacht. Die haben bis jetzt zu diesem Spiel auch 2-mal in Folge gewonnen und man dachte plötzlich, hey, wo kommen die jetzt nochmal her? Jetzt hat Heidenheim eben schon mal den ersten Schritt gemacht in Richtung Klassenerhalt und du hast es gesagt, sogar noch die Chance, eine kleine Chance, aber eine Chance, sogar komplett von den Abstiegsrängen wegzuspringen. Also tolle Leistung. Viel über die Heidenheimer Saison gesprochen. Das ist ja immer so ein bisschen das Ding bei diesen kleineren Vereinen, dass wenn es dann gefühlt unfreiwillig nach Europa geht, dass dann die Bundesliga-Leistung doch stark darunter leidet. Und das hat man diese Saison definitiv gemerkt. Das war ja auch generell, also ich meine, dass Heidenheim überhaupt in der Bundesliga spielt, das war letztes Jahr schon eine Sensation, dass sie dann diese Saison hingelegt haben, noch viel, viel mehr. Und jetzt ja, haben sie sich zumindest mal so das Minimalziel gesichert im Sinne von Platz 16 und jetzt eben noch die Chance, im Saisonendspurt da das Ganze noch zu retten. Ich fand schön, dass du gesagt hast, das Restprogramm schauen wir uns noch mal an, das eine Spiel, was stimmt, noch kommt. Ja. Ja, da ist auch ein ganz schön spannendes Restprogramm, aber da können wir sehr gerne nachher noch drauf schauen.
Ja, absolut. Dann gehen wir weiter und die nächsten Sieger können wir, denke ich, zusammen machen. Du hast das Team aufgeschrieben, ich habe den Keeper aufgeschrieben. Gregor Kobel, bei dir sind es die Dortmunder, die ja, ein Spiel gewonnen haben in Leverkusen mit 4-2. Ich habe währenddessen selber Fußball gespielt, habe danach aufs Handy geschaut, dachte mir, ja, okay, krass, bei Leverkusen so die Luft raus, Dortmund echt so auf der Mission Champions League, haben sie tatsächlich das Ding geholt. Und dann schaut man sich später die Highlights an und Kobel fischt da ein Ding nach dem anderen raus. Leverkusen hat wirklich gerade in der ersten Hälfte Dortmund echt dominiert, müssen da viel höher führen, übers ganze Spiel gesehen. Er hatte Leverkusen extrem viele Chancen und Kobel wirklich einen ums andere Mal den Arsch gerettet und dann eben die Dortmunder mit ihren Umschaltmomenten, mit ihren Spielern, die gerade in der Offensive einfach krass in Form sind im Moment, gerade Adeyemi und Guirassy, die wir letzte Woche auch gelobt haben, die dann halt einfach in der Lage sind, gerade so Chancen dann reinzumachen, aber das war schon krass, fand ich, gerade in der ersten Hälfte, was Kobel den Dortmundern da alles, ja, gehalten hat.
Absolut richtig. Also definitiv ein Garant für den Sieg. Ich habe die Dortmunder generell natürlich einfach aufgeschrieben, weil es für sie momentan um alles geht. Sie sind im Champions-League-Rennen noch mittendrin, jetzt durch diesen Sieg. Und ich habe auch kurz überlegt, mich selber aufzuschreiben. Denn wer unsere Tipp-Stories bei Instagram verfolgt, der hat gesehen, dass ich 3-1 für die Dortmunder getippt habe. Und da habe ich tatsächlich auch eine Nachricht bekommen von einem Dortmund-Fan. Und der meinte dann wirklich 3-1? Klar, das wird schon so passieren. Und ich sollte quasi recht behalten. Bei Kicktipp hätte ich zumindest noch die richtige Differenz gehabt. Ja, es ist so natürlich ein bisschen, können wir später auch nochmal genauer drauf eingehen. Bei den Leverkusen dann natürlich auch schade, in dem Sinne, dass Alonso jetzt doch den Abschied verkündet hat und ja, eben das Heim, dieser Heimabschied jetzt so in die Hose gegangen ist, in Anführungsstrichen. Du hast es gesagt, sie haben eigentlich gut gespielt. Gerade vor der Pause hätten sie sich eine höhere Führung sogar auch verdient gehabt. Am Ende gehen sie sogar mit dem Rückstand in die Kabine. Und ja, für Dortmund absolut wichtig. Das ist ganz schön, finde ich sogar auch. Also, dass jetzt am letzten Spieltag zumindest was so die Champions League und internationalen Plätze angeht und auch noch so ein ganz bisschen im Abstiegskampf, da wirklich noch Spannung drin ist. Das heißt, man kann sich da echt drauf freuen, da dann nochmal diese große Konferenz mit anzuschauen. Also bin ich sehr gespannt und für die Dortmunder freut es mich. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich mir wünschen würde, dass die es am Ende doch noch in die Champions League schaffen.
Ja, absolut interessant auch, dass Dortmund da jetzt immer noch nicht auf dem direkten Champions League Platz steht. Freiburg 1 weiter oben. Und die mit -2 Torverhältnis auf Platz 4, das ist schon ein Brett. Ja, und die Freiburger sind mein nächster Sieger, die wieder gewinnen konnten nach Rückstand in Kiel, noch mit 2-1. Dadurch auch, dass sie den Kieler Abstieg leider besiegelt, zu den Absteigern kommen wir dann später noch. Aber erstmal die Freiburger, die eben diese Position verteidigt haben, was natürlich wichtig ist, gerade wenn Dortmund da so von hinten kommt und ja, die Mainzer, ja, zu denen wir auch noch kommen, auch noch. Also super wichtig, dass Freiburg da einfach nicht nachlässt, haben jetzt auch 5 Spiele in Folge nicht verloren und 4 davon auch gewonnen. Also sind zum richtigen Zeitpunkt nochmal richtig in Form gekommen. Ich finde gerade Grifo richtig stark in letzter Zeit. Der hätte auch noch irgendwie 2-3 Tore mehr vorbereiten können als nur dieses eine, das er dann am Ende hatte. Hat auch selber mal einen Pfosten geschossen. Da ging schon sehr viel nach vorne bei den Freiburgern. Und ja, die Kieler hatten dann am Ende nichts mehr entgegenzusetzen. Und so kann Freiburg eben diesen 4. Platz verteidigen. Aber also kannst du dich an eine Mannschaft erinnern, die mal mit einem negativen Torverhältnis in den Top 4 war?
Ich glaube nicht. Also das ist wirklich gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Das ist wirklich unfassbar. Also -2, das sind ja eigentlich untere Tabellenhälfte-Zahlen. Dass sie da wirklich auf Platz 4 stehen, Wahnsinn. Und trotzdem muss man ja sagen, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, es ist absolut verdient. Also dass die Freiburger jetzt im Saisonendspurt so konstant spielen, hätte ich niemals gedacht. Also auch generell diese Saison, da muss man sich ja mal vor Augen führen, was da passiert ist. Da ist Christian Streich weggegangen. Die Identifikationsfigur dieses Vereins über die letzten Jahrzehnte fast schon. Und da haben alle gedacht, ja, gut, dass sie da den Schuster noch in der Hinterhand quasi hatten. Toll, dass er quasi aus den eigenen Reihen das Erbe antreten kann. Aber da hätte mir doch keiner erzählen können, dass die einen Spieltag vor Saisonende um die Champions League mitspielen. Also wirklich absolute Hochachtung vor dieser Saison der Freiburger. Und ja, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Auch das ist wirklich spannend, was da jetzt am letzten Spieltag nochmal möglich ist. Wahnsinn. Also ich finde da eigentlich fast gar keine richtigen Worte für diese Saison, für diese Leistung der Freiburger. Und trotzdem, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil die Geschichte ist natürlich wunderschön. Ich glaube aber, dass eigentlich für diesen Verein die Champions League dann vielleicht doch noch einen Schritt zu groß wäre. Und das ist dann so ein bisschen, dass sie da Gefahr laufen würden, nicht ganz so dramatisch wahrscheinlich, aber so ein bisschen so einen Heidenheimer Saisonverlauf in der nächsten Saison zu befürchten hätten. Aber ich habe es gerade gesagt, ich hätte auch niemals gedacht, dass sie überhaupt in dieser Situation sind. Das heißt, wahrscheinlich ist meine Expertise da vielleicht auch komplett auf dem Holzweg und es wäre der nächste große Schritt für die Freiburger. Ich gönne es ihnen total. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hoffe so ein bisschen darauf, dass die Dortmunder, wie gesagt, dann noch vorbeispringen und Freiburg dann eben sehr, sehr gerne in der Europa League Platz finden wird. Ähnlich wie es die Mainzer schaffen könnten, mein nächster Gewinner. Denn die haben endlich mal wieder, möchte man sagen, aus ihrer Sicht gewinnen können gegen die Bochumer. Damit eben den Abstieg für den VfL besiegelt. Aber vor allem für die Mainzer im Kampf um die europäischen Plätze ein enorm wichtiger Dreier. Sie sind jetzt auf Platz 6. Das heißt, sie wären gerade in der Conference League viel, viel weiter nach oben. Geht's wahrscheinlich auch nicht mehr, denn die Dortmunder haben noch das schon deutlich bessere Torverhältnis mit plus 5 besser und 3 Punkte mehr. Aber die Mainzer eben vorbeigezogen an Leipzig und damit momentan auf Kurs europäische Plätze, denn am letzten Spieltag, da erwarten sie ja die Aufbaugegner aus Leverkusen. Das heißt, vielleicht ist da auch noch was drin. Nee, aber für Mainz einfach wichtig, jetzt da nochmal die 3 Punkte geholt zu haben und ja, zumindest mal diese Restchance auf die europäischen Plätze zu wahren. Haben sie sich nach einer über große Strecken gute Saison auch verdient, da nochmal dieses, ja, wie soll man es nennen, Endspiel oder diese Chance auf jeden Fall am Ende der Saison nochmal zu haben. Bin ich sehr gespannt.
Ja, voll. Und ich finde, wenn sie so spielen wie jetzt am Wochenende, dann ist ihnen auch ein Sieg gegen Leverkusen zuzutrauen. Die, glaube ich, ja, bei denen jetzt, glaube ich, wirklich langsam die Luft raus ist. Klar, die haben gut gespielt gegen Dortmund, aber ich glaube, diese ganzen Abschiede und am Ende dann wirklich um gar nichts mehr zu spielen, das wird dann schon so ein bisschen seinen Teil tun. Und die Mainzer werden natürlich wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen werden die rauskommen. Und ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch alles möglich. Kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die Leipziger zum Beispiel parallel zu den Mainzern verlieren. Die Leipziger spielen noch gegen Stuttgart wenn man mal aufs Restprogramm schaut. das ist auch nicht auszuschließen. Von daher, ist ein Sieg natürlich schon eigentlich Pflicht für Mainz, aber ich glaube, sich darauf verlassen können, dass die Leipziger parallel gewinnen, das ist in dieser Saison auch nicht der Fall. Von daher wird das auf jeden Fall spannend. Wahrscheinlich das spannendste oder die spannendste Tabellenregion für den letzten Spieltag. Aber den Mainzern ist es auf jeden Fall zu gönnen, wie du richtig gesagt hast. Ich glaube, nach oben kommen sie nicht mehr. Also das wird entweder Platz 6 oder eben tiefer. Denn Dortmund spielt zu Hause gegen Kiel, die Mainzer eben gegen Leverkusen. Das ist schon da dann 3 Punkte und 5 Tore aufzuholen. Unwahrscheinlich. Aber würde natürlich die Saison krönen. Man muss dazu sagen, Platz 6 ist auch nur die Quali für die Conference League. Also da müsste man nochmal irgendwo nach Timbuktu reisen im Juli. Aber das gehört dazu. Das hat Heidenheim auch geschafft letzte Saison. Von daher wäre das, glaube ich, machbar für die Mainzer.
Ja, und dann lass uns doch, wenn wir gerade schon in dieser Tabellenregion sind, zu unseren ersten Verlierern springen. Und das ist für mich ganz eindeutig RB Leipzig. Also, wow. Scholt Löw geholt für Marco Rose, weil sie die Minimalziele quasi in Gefahr gesehen haben. Sprich, Pokalfinale, im besten Fall Pokalsieg und die Qualifikation für die Champions League. Und beides ist nach diesem Spieltag definitiv weg. Also, sie haben keine Chance mehr, sich für die Champions League zu qualifizieren, sind 4 Punkte hinter den Freiburgern und sind eben Stand jetzt, wie gerade besprochen, auch hinter den Mainzern, sprich gar nicht auf einem europäischen Platz. Und das wäre für Leipzig wirklich die absolute Katastrophe. Die Ansprüche sind da natürlich ganz, ganz andere bei RB. Und jetzt droht eben, ja, ich habe es glaube ich schon mal als Super-GAU betitelt, jetzt droht eben genau dieser, dass wenn sie nicht mehr an den Mainzern vorbeispringen, sie gar nicht international spielen. Und ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, wie lange das her ist, dass das mal der Fall war, aber gefühlt, seitdem sie aufgestiegen sind in die Bundesliga, noch nie, oder?
Ich glaube
auch nicht. Bin ich da jetzt ganz falsch gewickelt? Wie gesagt, habe es jetzt nicht perfekt im Kopf, aber das müsste eigentlich so sein, dass sie halt immer mindestens das geschafft haben, im internationalen Wettbewerb mit dabei zu sein. Und jetzt eben mit diesem 0:0 gegen Bremen für die Bremer, wir haben auch drüber gesprochen, deine Bremer, auch so ein bisschen das Endspiel um eine mögliche internationale Qualifikation gewesen. Auch da sind es theoretisch nur 3 Punkte, aber eben das Torverhältnis von minus 18 quasi, also im Vergleich zu den Mainzern. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, das wird leider nichts mehr. Ja. Also für beide, dieses 0:0 für Bremen und Leipzig, ja, enttäuschend am Ende des Tages und gerade natürlich für die Leipziger, weil, wie schon angesprochen, sie haben eben diesen Anspruch, mindestens mal europäisch zu spielen. Für die Bremer wäre es ein Traum gewesen, wäre es eine Krönung einer soliden, guten Saison, beziehungsweise, naja, wie würdest du es beschreiben? Es ist ja immer so ein bisschen, es ist ja eine gute Saison, das kann man schon sagen, ja. Aber man kann am Ende auch draufschauen und denken, hätten wir mal diese 1-2 Spiele nicht noch am Ende irgendwie verhauen oder uns da doch noch mal ein bisschen mehr belohnt, sag ich mal, dann wäre da wirklich was drin gewesen, weil ja eben auch die ganzen Mannschaften da rund um Platz 5, 6 und 7 ebenso inkonstant gespielt haben. Und ja, trotzdem ist es natürlich, wie gesagt, eine total ordentliche bis gute Saison für die Bremer, für die Leipziger, droht eben die wirklich komplette Katastrophe.
Ja, also die Leipziger ganz kurz, ich habe es nachgeschaut, waren in der Saison 17-18 mal Sechster. Das war das Schlechteste, seit sie in der Bundesliga sind. Sonst immer Top 4. Waren schon zweimal Vizemeister und eben jetzt mit Platz 7 wäre es auch aktuell die schlechteste Platzierung in ihrer ruhmreichen und traditionellen Bundesliga-Geschichte. Deswegen ist das natürlich nochmal ein Grund mehr, das eigentlich verhindern zu wollen. Aber du hast es gesagt, gerade auch mit dem Trainerwechsel irgendwie, den nochmal sich vors Auge zu rufen, das ist schon krass, wie wenig dieser eigentlich bewirkt hat. Und natürlich kann niemand sagen, wie es mit Marco Rose gelaufen wäre, aber das war schon eine sehr, sehr enttäuschende Saison, haben wir hier schon ganz, ganz oft gesagt. Und auch nochmal kurz aufs Spiel gesehen, ja, Bremen war haushoch überlegen, das muss man so sagen. Klar hat Leipzig ab und zu gute Konter gefahren, aber die Bremer wirklich mit enorm vielen Chancen, die sie einfach nur reinmachen müssen. Und dann können sie das Spiel auch gewinnen, dann haben sie auch noch eine Chance am letzten Spieltag. So leider nicht. Und ja, für mich als Bremen-Fan, ich habe sie jetzt bewusst nicht aufgeschrieben als Verlierer, weil na klar, kann man sie auflisten. Sie haben quasi diese Chance dann für den letzten Spieltag nicht wahren können. Aber ganz ehrlich, die Leipziger sind auf jeden Fall der größere Verlierer. Bei den Bremern wäre Europa immer ein Bonus. Das ist nie eingeplant. Ich mag es trotzdem, dass sie vor der Saison sagen, wir werden es probieren. Sich da nicht immer verstecken und sagen, wir wollen Mittelfeld, weil niemand will im sicheren Mittelfeld stehen. Also das am Ende, wenn du dann nicht irgendwie in den Abstiegskampf kommst, dann bist du vielleicht froh, dass du nicht den Stress hast, aber das ist nie das Ziel eigentlich, weil kein Spieler will am Ende in so einer Region stehen von Augsburg, Wolfsburg, Union, wo du einfach nur vor dich her spielst, sondern eigentlich willst du ja was erreichen. Und deswegen finde ich diesen Ansatz gut und auch ein bisschen ärgerlich. Im letzten Jahr gab es 8 europäische Plätze über die Liga, jetzt gibt's 6 und jetzt ist Bremen Platz 8, also das ist auch so ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ja, du hast die letzten Spiele angesprochen, da waren sicher jetzt welche dabei, 3-mal unentschieden, eben davor 4 Siege am Stück, da hätte man vielleicht 1 gewinnen können, mindestens mal das Spiel gegen Union, wo du 2-0 führst, auch jetzt das Spiel gegen Leipzig war ja klar überlegen, aber ich denke mir dann auch, gut, in einem anderen Universum gewinnst du dann nicht, in Leverkusen verlierst du dann vielleicht auch mal gegen Frankfurt oder so. Das ist dann immer schwer, das dann so nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen. Aber insgesamt war es auf jeden Fall trotzdem eine gute Saison. Fast 50 Punkte geholt. Das ist für Bremen auf jeden Fall mehr, als ich erwartet hätte vor der Saison.
Ja, und dann lass uns rüberspringen zu den Mannschaften, die eben viel, viel weniger Punkte geholt haben. Und zwar die Absteiger, die jetzt nämlich nach diesem Spieltag feststehen. Es sind Kiel und Bochum geworden. Wir hatten sie schon so ein bisschen mit angerissen durch die anderen Spiele, die wir eben schon thematisiert haben, der Freiburger und der Mainzer. Das waren dann am Ende eben die Mannschaften, die den Abstieg für Kiel und Bochum besiegelt haben. Und ja, man muss dann am Ende doch deutlich sagen, dass das einfach nicht Bundesliga-tauglich war, was diese beiden über die gesamte Saison gezeigt haben. Es gab bei Bochum nochmal diese Phase, die jetzt aber auch schon wieder ein paar Wochen, fast schon Monate her ist, wo man gedacht hat, mit Hacking kämpfen sie sich da doch noch irgendwie raus, nachdem man sie wirklich nach der ersten Saisonhälfte schon mehr oder weniger zu Recht komplett abgeschrieben hatte. Aber am Ende hat sich dann doch gezeigt, das ist einfach zu wenig, jetzt doch deutlich abgeschlagen auf dem 18. Platz. Und Kiel eben nur knapp darüber, dank dieser beiden Siege zuletzt. Jetzt aber die Niederlage gegen starke Freiburger und damit eben der Abstieg besiegelt für beide. Ich glaube, man muss nicht mehr so viel dazu sagen. Das war einfach, es hat sich ja abgezeichnet. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwas ganz überraschend kam. Ich finde immer noch so ein bisschen dieses Spiel letzte Woche der Bochumer gegen Heidenheim, dass sie da nochmal aus meiner Sicht deutlich mehr hätten versuchen müssen, weil das eben ja schon quasi ein Endspiel war. Also selbst wenn sie ja jetzt gewonnen hätten, hätte es ja nichts mehr geändert, weil eben die Heidenheimer gewonnen haben. Deswegen, ja, das war einfach, finde ich, dann ein bisschen zu ängstlich, auch wenn es natürlich immer leicht gesagt ist. Es ist ja nicht so, dass sie ja nicht versucht haben zu gewinnen. Aber ja, so kannst du am Ende dann nicht die Klasse halten. Und ja, wir haben am 33. Spieltag die ersten beiden sicheren Absteiger. Und ich glaube sogar, wir beide haben das vor dieser Saison ganz ähnlich prognostiziert.
Das wäre ja was, wenn wir da mal wieder ins Schwarze getroffen hätten mit unserer.
Ja, so sind wir.
Ja, ich habe gerade noch mal geschaut, wie oder wann Dieter Hecking die Bochumer übernommen hat, wie sie davor dastanden. Du hast eben gesagt, eben wie abgeschrieben sie da eigentlich schon waren. Nach Spieltag 9 hat er sie übernommen mit einem Punkt und hat eben dann in den jetzt restlichen 24 Spielen bis Stand jetzt, hat er, wie viel waren es, 21 Punkte geholt. Also man könnte vermuten, mit Dieter Hecking von Saisonbeginn wären sie vielleicht drin geblieben. Das ist, glaube ich, nicht, nicht verrückt zu sagen, oder zumindest hätten sie vielleicht noch die Relegation gepackt. Denn ich finde schon, man hat bei den Bochumern unter Hacking fast immer eigentlich ziemlich viel Herzblut gesehen und auch fußballerische Fortschritte. Trotzdem war es dann vielleicht auch mit ihm zu wenig. Das kann man in den letzten Wochen auf jeden Fall sagen. Dieter Hecking hat es, glaube ich, nach dem Spiel auch gesagt. Sie hatten irgendwie nach dem Sieg gegen Bayern in München hatten sie den Relegationsplatz. Und den haben sie jetzt natürlich grandios verspielt. 7 Punkte quasi hinter Heidenheim jetzt. Da kann man ihn sicher auch kritisieren oder die Mannschaft unter ihm. Aber fest steht eben auch, wenn du nach 9 Spielen, das ist mehr als ein Viertel der Saison, mit 1 Punkt da stehst, dann hast du natürlich auch eine unfassbare Hypothek, die du schon mal mit dir rumschleppst.
Ja. Ja, was ich schön finde, ist, dass er ja jetzt gesagt hat, dass er auch in Liga 2 den Bochumern erhalten bleibt. Ich finde schon, dass da eine in Anführungsstrichen positive Stimmung entstanden ist rund um Hacking und den VfL. Also ist ja auch ein grundsympathischer Verein. Sportlich hat es am Ende einfach nicht gereicht. Also so ehrlich muss man das dann einfach sagen. Und da spielt natürlich auch mit rein, wie du auch nochmal richtig gesagt hast, dass wenn du eben 1 Punkt nach 9 Spielen hast, wie ich vorhin auch schon meinte, wir alle ja gefühlt schon gesagt haben, gut, das war's mit den Bochumern, dass du zumindest mal dich da teilweise, streckenweise noch so herangearbeitet hast, dass du überhaupt die Chance hattest, finde ich schon, ist ein kleiner Erfolg. Also so hart das klingt, aber diese Saison war einfach, ja, die war einfach extrem schwach von den Bochumern, und dass sie jetzt aber mit Hacking dann positive Ansätze gezeigt haben, macht vielleicht auch, wenn man es mal irgendwie positiv sehen will, doch ein bisschen Mut, vielleicht dann in der kommenden Saison in Liga 2 wieder anzugreifen.
Ja, glaube ich auch. Zu den Kielern noch ganz kurz. Da haben wir einfach extrem häufig schon jetzt drüber gesprochen. Bei denen war einfach die Abwehr viel zu löchrig. Also das war jetzt eben auch wieder gegen Freiburg der Fall. Kassieren zwar nur 2 Gegentore, aber hätten auch wirklich locker 6 sein können. Und dann wirst du halt in der Regel Spiele verlieren als Aufsteiger. Da kannst du offensiv noch so gut spielen, wenn deine Defensive halt ja im Schnitt über 2 Gegentore pro Spiel zulässt, dann wird das einfach nichts werden. Dann gehe ich über zu meinem ersten Verlierer, und da habe ich jetzt mal, ja, vorbehaltsmäßig habe ich mal Angelo Stiller aufgeschrieben, der früh raus musste beim Sonntagsspiel der Stuttgarter gegen Augsburg bei diesem 4-0. Und Stiller für mich ein Verlierer, weil er sich wohl schwerer verletzt hat, wurde da von Essende ziemlich, ja, der Wadenbeißer Essende hat ihn da getroffen, ziemlich.
Das war schon mein Niveau.
Ja, ich musste wieder an deinen Essende denken, dachte ich mir, komm, wenn der Name genannt wird, dann gibt's da noch mal ein bisschen Wortspiel. Ja, der Essende, der hat da mit ordentlich Hunger sich in der Wade festgebissen, leider, aber eben so brutal. Ich finde, man hat auch krass gesehen, wie viele Schmerzen Stiller da gehabt haben muss. Hat sich da wirklich sehr gekrümmt auf dem Rasen, musste dann unterstützt werden beim Rausgehen, kam dann später mit Krücken an die Bank zurück. Es ist jetzt noch keine offizielle Diagnose da, aber Hoeneß hat nach dem Spiel gesagt, ist wohl ein Band mit beteiligt. Also wurde eben so in der Wade getroffen, dass unten das Sprunggelenk dann auch so weggeknickt ist. Also wäre natürlich unfassbar bitter, wenn der ihnen im Pokalfinale fehlt. Ist, würde ich sagen, der wichtigste Spieler bei den Stuttgartern. Wenn der fit ist, dann ist er einfach ein unfassbar intelligenter und einfach wichtiger Spieler. Und deswegen hoffe ich für ihn und für die Stuttgarter, dass er fit wird bis dahin. Nächste Woche jetzt gegen Leipzig ist für die Stuttgarter, ja, zwar tabellarisch zu vernachlässigen. Hoeneß hat trotzdem gesagt, dass da nochmal, ja, die volle Kapelle spielen wird, weil sie 50 Punkte wieder knacken wollen. Aber trotzdem ist natürlich das Pokalfinale wichtiger, und ich hoffe für ihn, dass er bis dahin fit wird, sonst wäre er nochmal ein größerer Verlierer leider.
Ja, das hat richtig wehgetan. Also diese Bilder auch von ihm dann zu sehen, wie er dann wirklich mit Tränen in den Augen da vom Platz gegangen ist, wohl wissend, dass, also er wird es ja am besten gespürt haben, wie schlimm es dann hoffentlich nicht ist, aber so wie das aussah, befürchte ich da leider auch das Schlimmste, was in dem Fall wäre, dass er eben genau dieses Spiel verpassen würde. Das ist ja generell so bei den Stuttgartern. Haben da ja 1-2 Ausfälle jetzt doch noch zu beklagen. Und
Haben einen Rekord aufgestellt, ne? Hast du gehört?
Nee.
Was denn? Das erste Team in der Bundesliga-Geschichte, das dreimal vor der Pause verletzungsbedingt wechseln musste.
Ja, den Rekord willst du natürlich nicht aufstellen, aber das ist schon extrem bitter, weil du. Ja, das ist jetzt dieser Zwiespalt gerade bei den Stuttgartern, weil es geht ja um nichts mehr in der Liga. Klar, Hoeneß sagt natürlich, die wollen die. Ach, da wird gerade draußen irgendwie geflext bei mir. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Ist da das Hände am Werk oder was?
Da wird nochmal die Wade von Angelo Stiller gerade bearbeitet, glaube ich.
Nein, umgeflext.
Genau, also es geht ja quasi tabellarisch um nichts mehr. Klar, ja, wir wollen die 50 Punkte knacken, ist klar. Aber wie machst du das jetzt? Weil gleichzeitig willst du ja auch im Spielfluss bleiben. Das hilft natürlich auch, dass wenn du jetzt quasi nochmal mit deiner Stammelf dann da antrittst, auch gegen Leipzig nochmal auf Wettbewerbstemperatur bleibst. Aber es kann halt immer sowas passieren. Gut, das kannst du ja immer sagen. Das ist ja nun mal so bei diesem Sport, dass da Verletzungen leider immer mal wieder mit reinspielen. Aber bei den Stuttgartern jetzt wirklich schon dadurch, dass es auch
Hammer.
Jetzt geht's ja aber los. Dadurch, dass das jetzt eben auch schon passiert ist und sie eigentlich die Liga nicht mehr brauchen, ist es immer so ein Zwiespalt. Wie machst du das jetzt? Schonst du? Willst du eigentlich auch nicht. Aber es ist schon eine verzwickte Situation so ein bisschen. Ich hoffe einfach, wie du schon gesagt hast, dass da bei Stiller nicht so schlimm was passiert ist, wie es vielleicht am Anfang aussah und dass er dann vielleicht noch die Chance hat, beim Pokalfinale dann mit dabei zu sein. Ich würde es ihm auf jeden Fall sehr gönnen und natürlich auch den Stuttgartern, weil er eben sportlich auch extrem wichtig ist.
Ja, absolut. Also ich meine, das Pokalspiel ist dann ein Wochenende drauf, also jetzt in knapp 2 Wochen. Da ist, glaube ich, dieses Thema mit dem Rhythmus auf jeden Fall ein gutes und ein wichtiges. Ich glaube, du gehst da am besten, wenn du es einfach quasi als ein weiteres Ligaspiel in deinem Kalender ansiehst. Du musst ja natürlich der Wichtigkeit bewusst sein, aber das ist, glaube ich, kein Problem. Aber ich würde nicht meinen Rhythmus irgendwie vorher verändern oder irgendwie das anders angehen, großartig, als du es sonst im Ligarhythmus gemacht hast. Aber deswegen hat mich diese Aussage auch ein bisschen verwirrt von Hoeneß, weil du mit Sicherheit nicht groß Risiko gehen willst, dass dir eventuell noch ein oder noch weitere Leistungsträger wegfallen dann zum Pokalfinale. Also mal sehen, ob das dann vielleicht eher so ein bisschen gepokert war und er dann vielleicht doch den einen oder anderen schont. Nächstes Wochenende werden wir dann auf jeden Fall sehen.
Die Leipziger würde es freuen, also weil die brauchen auf jeden Fall die Punkte.
Absolut, ja. Das wäre so typisch Leipziger Saison irgendwie, dass sie dann durch Schonung des Gegners irgendwie da noch reinrutschen.
Ja.
Nee, aber das wird zu beobachten sein. Und was definitiv auch zu beobachten sein wird, ich habe es vorhin schon mal angerissen, sind die Hoffenheimer, die jetzt, wenn es richtig blöd läuft, noch in die Relegation rutschen können. Die sind 3 Punkte vor den Heidenheimern und 6 Tore besser, sind aber für mich Verlierer, weil sie so ein Spiel am Freitagabend in Wolfsburg gespielt haben, das denkbar blöd anfing mit Amura, der nach, glaube ich, 20 Sekunden das 1-0 macht oder beziehungsweise herausholt. Am Ende war es dann ein Eigentor. Und die Hoffenheimer sich dann 2-mal nach Rückstand zurückkämpfen, aber ja, sich bei den Gegentoren auch einfach blöd anstellen. Und hättest du da gewonnen in Wolfsburg, dann wäre jetzt eben Hoffenheim schon der Klassenerhalt sicher. So sind sie jetzt 3 Punkte vorne dran, aber die Heidenheimer spielen gegen Bremen, da bin ich gespannt zu Hause, wie es bei den Bremern da überhaupt noch zugeht. Die haben jetzt natürlich so ein bisschen ihre Chance verspielt und die Hoffenheimer empfangen eben den FC Bayern. Und ja, so gefühlt ist das fast schon Tradition, so irgendwie Saisonabschluss Hoffenheim gegen Bayern und Bayern stellt das Spielen ein, also mal gucken. Aber wenn die Bayern eben ernst machen und Heidenheim vielleicht auch einen guten Tag erwischt gegen Bremen, dann sind so 6 Punkte auch, 6 Tore auch aufzuholen. Von daher, das wird eine richtig unangenehme Situation für Hoffenheim, weil jetzt natürlich, sobald die verlieren, werden die schon zitternd Richtung Heidenheim gucken. Und deswegen ist man da jetzt in eine Drucksituation geraten, ausgerechnet am letzten Spieltag gegen den FC Bayern, die du natürlich absolut nicht haben willst.
Ja, das kann wirklich richtig übel laufen noch für die Hoffenheimer. Und ich meine, Eigentlich kannst du dir das gar nicht vorstellen, ne? Also irgendwie Relegation, Hoffenheim, Elversberg oder was? Da treffen auch gefühlt zwei Welten aufeinander dann. So weit sind wir noch nicht, aber ja, es ist natürlich, es ist einfach extrem bitter. Also die Hoffenheimer wirklich auch mit einer katastrophalen Saison, auch weit hinter den eigenen Ansprüchen hinterher. Es ist natürlich rechnerisch noch möglich, man muss aber natürlich, man muss fair sein, das ist schon auch eher unrealistisch. Aber sie sind eben aufgrund dieser eigenen Nichtleistung überhaupt erst jetzt in dieser Situation gekommen. Und die Heidenheimer, gut, die sind in Form, sage ich mal so. Also denen ist so gesehen schon auch noch einiges zuzutrauen. Gerade eben auch, weil sie gegen die Bremer spielen, wo wir eben gesagt haben, da geht es eigentlich nicht mehr wirklich nach oben. Dementsprechend vielleicht ähnlich wie mit Leipzig und Stuttgart, dass da die Stuttgarter dann doch ein bisschen auf die Bremse treten. Machen es vielleicht die Bremer auch und dann kann Heidenheim da der Nutznießer sein. Und ich glaube schon auch irgendwie, dass die Bayern das weiterhin durchziehen werden, da jetzt nicht irgendwie einen Gang zurückschalten, um auch nochmal vielleicht einfach so einen passenden Saisonabschluss für auch zum Beispiel Thomas Müller zu liefern, auch wenn es jetzt kein Heimspiel mehr ist, aber der wird auf jeden Fall, denke ich mal, sein 751. Spiel da auch noch machen. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Find's grundsätzlich als neutraler Zuschauer einfach cool, dass wir da jetzt am letzten Spieltag wirklich noch eine Menge Spiele haben, wo es um richtig, richtig viel geht und man da mit Spannung auf diesen letzten Spieltag schauen kann und hoffentlich gute Unterhaltung bekommt.
Absolut, definitiv. Dann mache ich noch kurz weiter mit meinem letzten Verlierer, das sind die Leverkusener, die ja ein Spiel verloren haben. Das ist sicherlich auch Teil dieses Verlierers, aber dann nicht der ganz große, sondern eher, dass man eben den Trainer verloren hat, verlieren wird. Zu Real Madrid wird er wahrscheinlich wechseln, Xabi Alonso. Auf jeden Fall ist der Abschied bekannt gegeben. Und ja, möglicherweise, so wie man so in den Medien hört, auch noch Florian Wirtz verlieren könnte im Sommer.
Mhm.
Und das, also ich weiß nicht, wie viele NBA-Fans es hier gibt, aber das, wenn Wirtz zu den Bayern wechselt, hätte das sowas von Kevin Durant zu den Warriors in 2017 im Sommer, oder 16 war es, nachdem sie ihre historische Saison nicht krönen konnten, dann sich den besten Spieler vom Team, vielleicht von der Liga, zu holen. Das wäre schon heftig und würde mir auch als Bundesliga-Fan so ein bisschen nicht so ganz gefallen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Kannst du erstmal aus Leverkusen-Sicht und dann vielleicht auch aus Bayern-Sicht sagen.
Also aus Leverkusen-Sicht bin ich einfach komplett bei dir. Das wird überhaupt nicht aufzufangen sein. Also diese Saison, die sie jetzt hatten, die letzte Saison, diese Rekordsaison ohne Niederlage ist ja sowieso schon, das war klar, dass sie das jetzt nicht replizieren können und das nochmal machen können. Aber die Gesichter dieses Leverkusener Aufschwungs sind Florian Wirtz und Xabi Alonso und vielleicht, wenn du noch willst, Granit Xhaka. Aber diese zwei Gesichter davon jetzt sehr wahrscheinlich zu verlieren, der eine schon safe, der andere wahrscheinlich, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, wenn man so will. Und ich glaube, dass Leverkusen dann so ein bisschen die eigenen Erwartungen auch wieder runterschrauben muss. Ich meine, gut, viele Leverkusen-Fans kennen Bayer nur mit Xabi Alonso als Trainer.
Das sagt der Bayern-Fan, das glaube ich ja nicht.
Ja, den nehme ich mir mal raus, ne? Und dementsprechend wird es dann schon hart sein, da diese Identifikationsfigur zu verlieren. Nein, es ist ein Wahnsinns-Trainer.
Zweimann-Mauer-Host schießt gegen Leverkusen-Fans.
Morgen in der Bild, ja. Ich sag's dir. Also klar, kann man überhaupt nicht ersetzen, überhaupt nicht auffangen. Und aus Bayern-Sicht muss ich schon sagen, wäre es überragend. Also Florian Wirtz und Jamal Musiala sind die beiden besten deutschen Fußballer, die wir haben. Und die zusammen in einem Team zu haben, wovon ich zufälligerweise auch noch Fan bin, würde ich mich wirklich nicht beschweren. Also ja, es gibt immer wieder diese Diskussion, können die zusammen und hier und bla und so. Habe ich jetzt auch schon gelesen, dass Gnabry zum Beispiel bleiben soll, unter der Prämisse, dass er aber nicht mehr quasi so viel außen spielt, sondern eher der Kane-Backup wird und so, weil dann Wirtz mehr reinrückt und so. Alles mal dahingestellt. Ja, natürlich, vielleicht muss man sich da noch mal ein bisschen Gedanken machen, wie man sich dann genau ausrichtet. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass es in irgendeiner Form schlecht wäre, Florian Wirtz und Jamal Musiala in einer Mannschaft zu haben. Also,
hat man ja bei der Nationalmannschaft gesehen. Also
ja,
im letzten
es funktioniert,
Sommer,
genau. Ja.
Die haben auch ein 4-2-3-1 gespielt, ähnlich wie die Bayern jetzt unter Kompanie. Und da, ja, da, du kannst mit diesen beiden Spielern, ob du jetzt einen Musiala 10 spielen lässt auf dem Papier und Wirtz links außen oder andersrum, das sind dann halt so der eine ist dann spielt dann so ein Fake-Flügel und dann spielen sie eigentlich beide Zehner mit sehr vielen kreativen Freiheiten. Das hat bei der Nationalmannschaft super funktioniert. Wenn du dir jetzt mal irgendwie Bayern-Spiele vor Augen führst und siehst, wie oft Musiala da an der Außenlinie was macht oder eben ein Wirtz oder jemand anders bei Leverkusen in die Mitte zieht. Also das ist so variabel, das wird auf jeden Fall funktionieren. Da braucht man sich wirklich gar keine Sorgen machen. Ja. Um es nochmal mit einer anderen nerdy Popculture-Reference zu sagen, Florian Wirtz ist jetzt der Luke Skywalker, der gerade ja rekrutiert wird von Vincent Darth Company und er muss jetzt unbedingt stark bleiben und dem Imperium nicht beitreten, weil sonst haben wir ein Problem.
Meintest du Luke oder Anakin?
Nee, Luke. Anakin ist schon da.
Ach so, ja, verstehe.
Anakin ist Musiala, Company ist Darth Vader, Uli Hoeneß ist Imperator.
Und ich bin Jar Jar Binks.
Du bist R2-D2.
I-O. R2-Drebs-2, übrigens auch ein Spitzname von mir.
Ach, ja.
An der Stelle nochmal.
Ja, klar.
Ja, also das passt auf jeden Fall. Ja gut, wenn wir bei der dunklen Seite der Macht sind, dann muss ich unweigerlich über die Frankfurter sprechen. War ein bisschen konstruiert, die Überleitung. Aber die sind mein letzter Verlierer, denn die haben es wirklich geschafft, aus zwei Champions-League-Qualifikationen-Matchbällen jetzt in eine Situation zu geraten, wo sie noch komplett die Champions-League-Ränge verlieren können. Das musst du auch erstmal schaffen. Das wird, wo wir nochmal bei spannendem Restprogramm und Saisonfinale sind, wirklich, wirklich spannend. Denn da gibt es jetzt ein komplettes Endspiel um die Champions-League-Plätze zwischen Freiburg und Frankfurt. Denn sollten die Frankfurter wirklich gegen die Freiburger verlieren, dann ist nicht nur die Champions-League-Quali der Freiburger sicher, sondern dann hat auch Dortmund die Chance, Frankfurt noch zu überholen. Momentan das Frankfurter Torverhältnis nur um 3 besser als das der Dortmunder. Sprich, sollten sie verlieren, ist ja schon mal mindestens -1. Und die Dortmunder eben zu Hause gegen Kiel, die schon abgestiegen sind, da darf man eigentlich, sollte alles nach Plan laufen, davon ausgehen, dass die Dortmunder relativ deutlich gewinnen. Und dann wird es plötzlich richtig unangenehm für Frankfurt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir in dieser Folge darüber sprechen, dass Frankfurt wirklich noch vielleicht die Champions League verspielt. Also das hat sich in den letzten Wochen überhaupt gar nicht angedeutet. Hat natürlich 2 Gründe. Zum einen, dass Freiburg und Dortmund einfach so unfassbar konstant sind über die letzten Wochen und wirklich viel gepunktet haben. Und zum anderen, wie schon angesprochen, dass Frankfurt mehrere Matchbälle liegen gelassen hat. Jetzt gerade wieder am Wochenende mit dem 2-2 gegen St. Pauli. St. Pauli übrigens dadurch so gut wie sicher die Klasse gehalten. Also da, das kann nicht mehr passieren. Die sind 13 besser im Torverhältnis als Heidenheim. Also die müssen sich dann nicht wie Hoffenheim noch Sorgen machen. Und zum anderen eben, dass Frankfurt jetzt wirklich diesen Vorsprung, den sie hatten, in den letzten Wochen noch hergegeben hat. Also noch ist es ja nicht passiert. Aber dass sie überhaupt in dieser Situation sind, das tut schon verdammt weh. Also ich glaube, die Frankfurter, denen schlottern so ein bisschen die Knie. Da bin ich sehr gespannt, wie das am kommenden Wochenende wird.
Ja, und die Freiburger, wir haben sie vorhin schon thematisiert, sind wirklich gut drauf. Die spielen zu Hause gerade ein richtig, richtig entertaining und offensiv gefährlichen Fußball. Und deswegen muss Frankfurt da echt aufpassen. Auch irgendwie cool für den neutralen Zuschauer, dass Freiburg sich nicht irgendwie mit einem Punkt zufrieden geben kann. Der würde den Frankfurtern natürlich reichen, aber wenn eben die Freiburger nur einen Punkt holen, dann können sie von Dortmund noch überholt werden. Also Freiburg wird auf Sieg spielen. Es sei denn, man hört jetzt, dass Kiel 4-0 führt in Dortmund. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Und deswegen wird dieses Spiel, glaube ich, bis zum Abpfiff spannend bleiben. Es sei denn, ein Team hat da eine deutliche Führung rausgespielt. Aber die Freiburger wissen ja auch, sie sind minimal Fünfter. Und müssen da durch keine Quali durch oder so. Von daher so gesehen auch nicht allzu viel zu verlieren. Also man muss jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, dass man dann irgendwie Europa komplett verpasst oder so, sondern man spielt einfach mit offenem Visier um die Champions League und wenn es dann am Ende nicht reicht, dann spielt man Europa League. Von daher glaube ich, ist das so für mich das Spiel, wo man am ehesten drauf schaut, einfach weil es, und natürlich dann in Verbund mit Dortmund Kiel und dann vielleicht noch mit eben Mainz Leverkusen und Leipzig Stuttgart, das so die Mannschaften, die da noch mitspielen, aber für mich Freiburg Frankfurt wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant.
Man kann also festhalten, es geht in der Bundesliga am letzten Spieltag wirklich noch um alles. Nicht nur um die Relegation, sondern vor allem auch um die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe. Und da bietet es sich doch an, dass wir mal auf die jetzigen draufschauen. Denn es war Champions League, Europa League und Conference League Halbfinalzeit. Die Rückspiele haben angestanden und da gab es wieder mal eine ganze Menge Spannung. Und zwar, wo wollen wir anfangen? Bei der Conference League mit dem Ballon d'Or-Anwärter Antony oder bei dem vielleicht besten Halbfinale der Champions League-Geschichte?
Ich würde sagen, das Beste heben wir uns zum Schluss auf. Also Antony erst ganz am Ende, deswegen erstmal die Champions League. dieses atemberaubende Spiel, Inter gegen Barca. Ich glaube, da übertreibst du nicht. Also ich kann mich an kein geileres Halbfinale erinnern.
Ja, ich auch nicht. Also vor allem deshalb, weil es eben nicht zwei Spiele waren, die von einer Mannschaft dominiert wurden. Also klar, es gab mal diese krassen Aufholjagden von zum Beispiel Barcelona oder auch bei Liverpool und. Aber dass zwei Spiele zweimal so mit offenem Visier geführt wurden und es immer hin und her ging und am Ende nach 90 Minuten zweimal ein 3:3 zu Buche stand, also besser ging's nicht. Ich saß davor, ich habe es einfach nur genossen. Es hat so Spaß gemacht, das zu schauen. Und ich muss sagen, ja, ich war ein bisschen mehr für Barcelona, einfach weil ich generell Barca-Fan bin, würde ich sagen. Und natürlich auch aufgrund des Faktors Hansi Flick. Als deutscher Trainer hätte er da jetzt die Chance gehabt, direkt mal das Triple zu holen. Wahnsinn auch, was die für eine Saison spielen. Jetzt gerade auch das Clásico ja auch nochmal gewonnen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Trotzdem muss man einfach auch den Hut ziehen vor Inter Mailand. Das ist so eine Wahnsinnsleistung. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass sie gegen Bayern in Anführungsstrichen ein bisschen unverdient weitergekommen sind, weil ich schon fand, dass Bayern deutlich besser war. Aber was Inter jetzt gegen Barca da wirklich für eine Leistung gezeigt hat, zweimal, da muss man einfach den Hut vorziehen. Denn dieses Barcelona, wie gesagt, jetzt gerade auch den Clásico gewonnen, sind bestem Weg in Richtung Meisterschaft. Pokal haben sie schon geholt. Also das bezwingst du auch nicht mal ebenso, geschweige denn spielst da zweimal wirklich auf Augenhöhe mehr oder weniger mit. Ja, als neutraler Zuschauer muss man einfach sagen, das war überragend. Das war Werbung für den Fußball und das hat auf so vielen Ebenen Spaß gemacht. Also ein Lamine Yamal, das ist ja wirklich Wahnsinn, was der spielt. Dann ein Jan Sommer, der zu klein ist, um große Spiele zu gewinnen. Also, da hat er, glaube ich,
Neuer hätte ihn gehalten. Wäre Neuer da rangekommen.
Ja, absolut. Also, ja. Nein, Wahnsinnsleistung von Jan Sommer. Definitiv der Matchwinner. Auch verrückt, das zu sagen, also im Rückspiel, verrückt, das zu sagen, wenn man drei Gegentore schlucken muss, aber ja, am Ende trotzdem der Matchwinner ist, da weißt du, was du da geleistet hast. Und ja, ich hätte es Barca mehr gegönnt, aber ich muss auch einfach nur den Hut ziehen vor Inter Mailand. Das war schon großartig, was die beiden Mannschaften uns da geliefert haben.
Ja, liebe Grüße auch nochmal an Mario Rieker, der wirklich mit jeder Woche besser aussieht, was seine Takes damals zu Inter Mailand anging. Also ich glaube, unterschätzt haben wir die hier nicht, aber er hat auf jeden Fall nochmal so ein Plädoyer gehalten vor dem Duell mit den Bayern und darauf hingewiesen, wie stark die sind. Und seitdem haben die zumindest international bewiesen, wen sie da alles rausnehmen können. Ja, es war unglaublich, dieses Spiel. Viel kann ich da nicht hinzufügen. Ich fand trotzdem ein bisschen unglücklich, dieses Gegentor vor dem Schlusspfiff quasi, das 3-3 durch Acerbi, das musst du nicht kassieren. Also da gab es vorher so einen Angriff, bei dem Jamal dann statt den Ball ein bisschen zu halten, nochmal quasi auf ein Tor geht, auch den Pfosten trifft. Wenn er den reinmacht, sagen alle, ey, super. Trotzdem hätte man da vielleicht ein bisschen cleverer spielen können. War auch, glaube ich, habe ich danach irgendwo eine Analyse gesehen, wie Lewandowski danach dann so sagt, so, jetzt bleib mal ruhig, so, lass uns mal den Ball halten. Das hätte, glaube ich, ihnen besser zu Gesicht gestanden. Und welche Mannschaft kann besser den Ball in den eigenen Reihen halten als Barcelona? Und dann gibt es eben diesen Konter, wo einfach dann Acerbi, der wirklich aussieht wie ja, der Otto-Normal-Kfz-Mechaniker, der dann da vorne mitgeht, eigentlich nur zum Bälle verlängern als Innenverteidiger, und dann steht er da und hält perfekt den Fuß rein. Also das war auch ein Abschluss, den kannst du nicht besser machen als Offensivspieler. Und die wirkten tot, wirkten dann endgültig irgendwie besiegt, Inter Mailand, dann machen die dieses Tor und dann sind sie plötzlich in der Verlängerung. Dann schaffen die es einfach zu sagen, hey, wir sind jetzt wieder auf Null, jetzt geht's wieder los. Und da machen sie dann dieses wunderschöne Tor durch Fratesi, der gefühlt in jedem wichtigen Spiel von Inter in den letzten 5 Jahren ein Tor gemacht hat. Also der ist wirklich auch so der goldene Supersub gefühlt. Ja, und am Ende setzen sie sich dann durch. Und irgendwie, Inter hat so ein bisschen was von diesem Real Madrid-Gen, finde ich, der letzten Jahre, dass du sie einfach nicht tot kriegst und dass sie halt gefühlt, egal was passiert, noch dran glauben. Und ja, jetzt stehen sie im Finale und da bin ich sehr gespannt, denn da wartet PSG, die sich gegen Arsenal durchgesetzt haben. Wie hast du dieses Spiel gesehen?
Ja, also ich habe mich so ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten erwischt, wie ich PSG-Fan geworden bin, muss ich zugeben. Also mir gefällt diese Mannschaft einfach unglaublich gut. Ich finde, es macht unfassbar Spaß, denen zuzuschauen. Die haben so unglaublich gute Kicker damit drin und sind wirklich mit Luis Enrique zu einer Mannschaft geworden, um das mal ganz nüchtern quasi zu umschreiben. Sie sind nicht mehr dieser Haufen eingekaufter Superstars für ganz viel Geld. Da sind viele junge Franzosen auch gerade im Sturm mit dabei. Dann haben sie damit Vitinha.
Auch für sehr viel Geld geholt, muss man sagen.
Auch für sehr viel Geld geholt. Ja, das ist nun mal so heutzutage. Aber sie wirken einfach mehr als Einheit und spielen gleichzeitig noch extrem ansehnlichen Fußball. Ich muss sagen, auch da war ich mehr für Arsenal, definitiv. Also, ich hätte mich mehr für Arsenal gefreut, aber man muss schon sagen, über die 2 Spiele doch auch irgendwo verdient, wobei jetzt auch gerade im Rückspiel Donnarumma natürlich auch eine Glanzleistung gezeigt hat, also ähnlich wie Jan Sommer, da die Pariser im Spiel gehalten hat und dadurch eben ja konnte PSG dann hinten raus das Ding ziehen. Ja, es ist so ein bisschen, wie gesagt, also ich fände Arsenal gegen Barca aus meiner persönlichen Sicht das geilere Finale, aber man muss einfach sagen, Inter und PSG haben es sich absolut verdient und ich bin sehr gespannt, weil vom Gefühl her würde ich da auch wieder sagen, dass PSG das Ding eigentlich ziehen müsste, aber das habe ich jetzt auch schon bei Bayern und Barca gesagt, also ich sage da lieber gar nichts mehr. Inter Mailand hat mich immer eines Besseren belehrt. Das einzig Positive vielleicht daran, dass PSG ins Finale eingezogen ist, ist, dass nicht alle 3 internationalen Wettbewerbe von englischen Mannschaften gewonnen werden. Denn ich höre jetzt schon die Farmers League-Rufe von der Insel in Richtung alle anderen Ligen. Denn ja, wenn wir auf die Europa League schauen, dann ist es schon ein Armutszeugnis, finde ich, für den internationalen Fußball außerhalb von England, wenn Platz 17 und Platz 16, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der Premier League im Europa-League-Finale stehen. Tottenham gegen Man United. Boah, also ich finde es immer noch merkwürdig, wenn ich mir die Premier League-Tabelle anschaue und die beiden da unten stehen. Und noch merkwürdiger ist es, dass sie es dann trotzdem beide ins Europa-League-Finale geschafft haben. Was ist denn los?
Ja.
Sag das, was.
Ich kenne die Antwort. Also, ja. Ich meine, man muss natürlich sagen, so Teams mit an sich großen Kadern und einer krassen Qualität sind natürlich für so K.O.-Spiele besser gewappnet als Teams, die diese Qualität nicht haben. Und ja, man kann natürlich immer die Frage stellen, warum kriegst du die Qualität dann nicht über eine lange Saison öfter in der Liga abgerufen? Also du hast es gesagt, jetzt eben am Wochenende beide gegen auch Teams verloren, beide 0-2 mit United und Tottenham gegen Crystal Palace und West Ham, beides Teams, die da auch in der unteren Hälfte drin stehen. Dadurch jetzt wirklich die beiden Teams über den drei Absteigern. Also das ist schon kurios. Warum sie diese Qualität, die sie beide zweifelsfrei im Kader haben, nicht öfter dann abrufen, das kann uns, glaube ich, niemand erklären. Sonst würden die da wahrscheinlich auch mehr gegen tun. Aber man muss dann auch festhalten, dass sie in den europäischen Wettbewerben halt sehr, sehr abgezockt waren und da dann vielleicht so ein bisschen auch quasi einen Ausweg gesehen haben, um ihre Saison einigermaßen zu retten, um vielleicht auch so ein bisschen befreiter aufzuspielen, ein bisschen so den Frust auch ablassen zu können. Und da haben sie es eben dann gut gemacht, auch wenn es schade ist, gerade mit Bilbao, eben wenn es da vielleicht im Hinspiel nicht diese frühe Rote gibt, dann geht es vielleicht nicht ganz so deutlich aus oder sie haben sogar eine Chance, dass jetzt Bodø/Glimt nicht gegen Tottenham ins Finale einziehen wird. Das, glaube ich, haben die meisten gesehen. Aber ja, trotzdem irgendwie unglücklich, dass dieses Duell da ist. Und jetzt die Frage, wem gönnt man es mehr? Welchem Riesenclub, der die letzten 10 Jahre gefühlt gemisswirtschaftet hat, gönnt man es mehr? Also ich bin eher bei Tottenham, glaube ich, auch weil die so lange keinen Titel gewonnen haben.
Ja, ich bin einfach aufgrund des Nostalgiefaktors jetzt eher für United. Im Freundeskreis Leute, die United-Fan sind, dementsprechend würde ich mich dann gefühlt für die eher mitfreuen. Es geht ja um eine ganze Menge, denn der Gewinner dieses Finals spielt auch nächstes Jahr in der Champions League. Mhm. Das ist ja noch verrückter. Also, jo, ich bin 17. geworden übrigens. Ach ja, und Champions League spiele ich auch. Das ist wirklich verrückt. Was auch noch ein bisschen kurios ist, ist natürlich, dass Mathys Tel jetzt die Chance hat, eine Trophäe mit Tottenham zu gewinnen. Dem Verein, mit dem Harry Kane schon öfter mal in einem Finale stand und allesamt verloren hat. Und Tell, der mehr oder weniger als Kane-Ersatz jetzt nach Tottenham gekommen ist, steht kurz davor, 1 zu gewinnen. Also ganz verrückt und ja.
Ich finde es auch ganz kurz, auch schön, Arsene Wenger hat bei der UEFA vorgeschlagen, man solle doch den Europa-League-Sieger nicht mehr mit einer Champions-League-Teilnahme belohnen, sondern nur mit einer Euro-League-Teilnahme, weil für ihn der Wettbewerb eben nicht vergleichbar ist mit ich habe mir die Champions-League-Teilnahme qualifiziert. Ist das vielleicht ein Zufall, dass sobald Tottenham da im Finale steht, der ehemalige langjährige Arsenal-Coach dann diese Idee vorschlägt? Nein, das wird sicher nichts damit zu tun haben.
ganz, ganz merkwürdiger Zufall.
Ja, aber gerade eben, wenn man so ein Finale hat wie dieses Jahr, dann denkt man sich echt, sind das zwei Champions-League-Mannschaften? Nein, ich denke nicht. Aber dadurch eben auch den, du hast es gesagt, den Premierenfall sozusagen, dass wir 6 Champions-League-Teams aus einer Liga haben werden, nämlich aus der Premier League.
Ja. Ja, also deswegen, also für beide Mannschaften ist dieses Finale die absolute Möglichkeit auf die Rettung einer katastrophalen Saison. Es könnte auch, habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, sollte jetzt zum Beispiel United das Ding gewinnen, könnte das vielleicht auch so eine Art Startschuss sein in eine vielleicht doch noch positive Ära mit Amorim, also dann mit der Champions League im nächsten Jahr und vielleicht dann doch nochmal in der Liga versuchen anzugreifen. Sehr konstruiert und da lassen die Leistungen in der Premier League wirklich nicht drauf hindeuten. Aber sowas kann natürlich was freisetzen, weil, wie gesagt, du rettest damit eine komplett verkorkste Saison. Dass Man United auf dem 16. Platz steht, ist wirklich immer noch, keine Ahnung, ist unfassbar einfach. Ja. Jetzt, wie gesagt, mit der Niederlage gegen West Ham auch von denen noch überholt worden. Also du hast es richtig gesagt, die beiden Europa-League-Finalisten sind die beiden Mannschaften, die über den Abstiegsrängen sind. Die können sich bedanken, dass die drei Aufsteiger so schlecht sind, dass die wirklich gar nichts mit zu melden haben, was die Abstiegsplätze da mit angeht. Aber ja, immer noch einfach, ich kann es, du merkst es, mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Ich finde es so verrückt. Und wie gesagt, deswegen zumindest das eine Positive, dass Arsenal es nicht geschafft hat, dass jetzt nicht wirklich alle drei Wettbewerbe von englischen Mannschaften gewonnen werden. Denn auch in der Conference League, da muss man natürlich klar sagen, ist Chelsea der Favorit, auch wenn beim Gegenüber, bei Betis Sevilla, der wahrscheinlich beste Spieler der Welt auf dem Platz steht. Anthony.
Kann man nichts gegen sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob du von mir hier Widerrede erwartet hast, aber die wirst du nicht hören. Also der genau, Mann ist, der ist in einer Form, die hat sonst nur André Kramaric in den letzten zwei Spieltagen. Also das ist eigentlich Wahnsinn, was der da gerade macht. Also ich hoffe sehr, dass er cool bleibt und sich sagt, hier läuft so gut, ich bleib jetzt hier auch. Also die Betis, die sind zumindest mal, haben sie eine Chance, sich für das internationale Geschäft wieder zu qualifizieren, und deswegen sind da gerade auf Platz 6, haben den auch sicher. Also ja, da sollte er auf jeden Fall sich überlegen, kann ich irgendwie diesen Verbleib erwirken und nicht denken, jetzt habe ich hier diesen kurzen Push bekommen und nehme den mit und ja, versauere dann danach wieder bei United. Also ich hoffe sehr, dass er sich dem bewusst ist, was er da gerade bekommen hat, und das dann so hoffentlich so lange wie möglich nutzt.
Ja, ist ihm eigentlich zu wünschen. Gleichzeitig würde es natürlich auch mit meiner Theorie einhergehen, die ich eben aufgestellt habe, dass wenn United jetzt die Europa League gewinnt, dann Champions League spielt, dann mit Anthony als frisch gekürtem Ballon d'Or-Gewinner vielleicht auch in der Liga wieder angreifen kann.
Ja, aber also dann, es bleibt spannend. Dann läuft er nicht drei Schritte geradeaus, ohne den Ball zu verlieren. Ich sag's dir. Also das,
ja, das ist dieser United-Fluch. Ich weiß es auch nicht, was das mit den Spielern macht, wenn die da hinwechseln. Aber nee, ist wirklich beeindruckend zu sehen, was der da gerade bei Betis Sevilla alles abreißt. Wirklich auch Traumtore am laufenden Band. Matchwinner immer wieder, auch jetzt im Rückspiel eben mit einem Tor und einer Vorlage dann. Es ist wirklich Wahnsinn. Also, sobald du United verlässt, startest du eine Weltkarriere gefühlt. Und bei Anthony ist das auf jeden Fall der Fall. Bin sehr gespannt. Also klar, wie gesagt, Chelsea ist da sicher der klare, haushohe Favorit, muss man sagen. Aber wer weiß, weil Sevilla macht das gut. Sevilla hat Anthony und Sevilla macht auf jeden Fall Spaß.
Definitiv. Ganz kurz noch ein bisschen bitter für Robin Gosens, der für Florenz beide Tore gemacht hat, zweimal nach Ecke geköpft, sie zwischenzeitlich dann eben auch in Führung gebracht und dadurch auch in die Verlängerung. Dem wäre es natürlich zu wünschen gewesen, aber hat dann am Ende nicht gereicht, und eben Betis jetzt im Finale gegen Chelsea. Wir hatten es eigentlich schon, ja, fast schon offiziell gemacht in der letzten Folge. Die sind da mit einem 4-1 aus dem Hinspiel ins Rückspiel gegangen, haben das dann relativ entspannt mit 1-0 runtergespielt. Wer ist für dich jetzt Favorit? Ist es auf jeden Fall Chelsea, oder wir haben eigentlich letzte Woche auch gesagt, vielleicht eine Chance für Betis?
Ja, schon. Also die Chance ist definitiv da, aber ich glaube, alles andere als Chelsea als Favoriten auszumachen, wäre journalistisch nicht richtig.
Würde uns als wirklich anerkannter Wissensquelle so ein bisschen auch den Status entziehen.
Genau. Liked auch Infoposts.
Wir machen so ein Faultierbild als letzten Slide dazu. Ganz kurz, bevor wir weitergehen und uns noch ein Getränk aufmachen, ich habe versprochen, dass ich noch mal, eigentlich habe ich versprochen, dass ich nächstes Jahr über die portugiesische Liga wieder rede, aber ich muss dann eben noch mal kurz einen kleinen Callback machen auf mein Titelrennen, was ich da so groß fabriziert und zelebriert habe letzte Woche. Benfica gegen Sporting, und es ging 1-1 aus, und dadurch ist quasi vor dem letzten Spieltag die Situation quasi die gleiche. Punktgleich, drei Tore vorne Sporting, aber man muss dazu sagen, weiß nicht, ob ich das letzte Woche gesagt hatte, es geht in der portugiesischen Liga um den direkten Vergleich, und den hat Sporting eben in der Hinrunde mit 1-0 gewonnen. Das heißt, Benfica muss besser punkten als Sporting am letzten Spieltag, dürfen also nicht einfach nur die Tore aufholen. Was aber trotzdem ganz spannend ist, Sporting spielt als Erster gegen den Fünften, Benfica als Zweiter gegen den Vierten. Also das sind beides auch Gegner, die vielleicht da nochmal ein bisschen ein Wörtchen mitreden können. Und ja, so gesehen nicht ganz das Spektakel geworden, das man so sich erhofft hatte aus diesem Spiel mit dem 1-1. Aber trotzdem, ich hatte es auch bei der Arbeit, hab's gesendet, und es war trotzdem wirklich dieses Stadion. Benfica hatte Heimspiel, hat sowas von gekocht, das war schon cool zu sehen.
Also nächste Woche dann beschäftigen wir uns nicht mit dem Bundesliga-Finale, sondern mit dem Finale der portugiesischen Liga. Da freue ich mich schon sehr drauf.
So sieht's aus.
Na gut, ich glaube, dann wird's aber mal wirklich langsam Zeit für ein kühles Getränk.
Ach, die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Ja, und ganz, ganz viele kühle Getränke sind, glaube ich, am Samstag in Hamburg geflossen. Es ist wirklich passiert. Der HSV ist zurück in der Bundesliga. Und da müssen wir natürlich auch einmal drüber sprechen. Die zweite Liga ist unfassbar spannend. Mit einer klaren Entscheidung jetzt eben schon, nämlich, dass die Hamburger zurück in der Bundesliga sind. Ein furioser 6:1-Sieg am Samstagabend gegen Ulm. Damit auch den Ulmer Abstieg besiegelt und ihren eigenen Aufstieg klargemacht. Es ist unfassbar. Sie haben es wirklich geschafft, Moritz. Sie haben es geschafft. Ich hätte es ja fast nicht mehr für möglich gehalten, als sie dann angefangen haben, da gegen Braunschweig und sowas wieder zu straucheln. Aber am Ende haben sie es wirklich geschafft. Der Hamburger SV ist zurück in der Bundesliga. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ich glaube, dieses Jahr waren sie schon nah genug an der Ziellinie, um trotz der Strauchler noch drüber zu kommen. Sonst haben diese Strauchler ein bisschen früher angefangen. Dieses Jahr, muss man auch sagen, wir sind jetzt hier einen Spieltag vor Schluss, der HSV hat 59 Punkte. Das ist jetzt auch keine Weltsaison, die da von den Top-Teams gespielt wird. Vielleicht auch so ein bisschen darin begründet, dass eben die obere Tabellenhälfte so nah beieinander ist. Aber das ist einfach dann trotzdem über die Saison auf jeden Fall verdient. Ich finde auch immer die Tordifferenz, wenn man jetzt mal die Freiburger ausklammert, ist in der Regel so ein Indikator. Und da ist der HSV eben auch klar das beste Team mit plus 35. Das ist einfach dann auch verdient und freut mich dann auch für den Verein. Ich finde auch, ehrlich gesagt, man will ja eigentlich auch Teams oder Vereine in der ersten Liga haben, die bei denen man sich sagt, ja, traue ich denen gut zu, in der Liga zu bleiben. So ist es relativ offen, wer da absteigt in der nächsten Saison. Und wenn du als Aufsteiger hochbekommst, wenn da jetzt, die Elversberger oder Magdeburg da direkt hochgegangen wäre, die Elversberger haben ja auch noch gute Chancen über die Relegation mindestens, aber dann ist es natürlich schon so ein Verein, wo man sagt, gut, die sind für mich dann halt auch erstmal der erste Ansprechpartner, was Abstieg angeht für die nächste Saison. Und so ist es halt mit dem HSV, ein Verein, der wie auch immer sich über die letzten 6 Jahre in der zweiten Liga einen enorm guten und teuren Kader leisten konnte, der dann natürlich da jetzt nochmal drauf aufbauen kann, wird dann natürlich nur noch so 2-3 Saisontore von Davy Selke in der Bundesliga sehen dürfen, aber so ist es. das ist das Simon Terodde-Prinzip. Die Erstligatore mal 10 sind die Zweitligatore und das ist trotzdem natürlich ein Verein, der einfach Potenzial hat, sich dann über Jahre wieder zu etablieren in der Liga. Und das ist schon, denke ich, ein Gewinn für Fußball Deutschland.
Absolut. Also
ich habe mal Ausschlag.
Da muss man ja keinen, da muss man keinen Hehl draus machen, dass der HSV einfach in die Bundesliga gehört. Diese Fans, dieses Stadion, dieses ganze Umfeld, das ist einfach etwas, was extrem Spaß macht und für dich natürlich nochmal besonderen Reiz, jetzt auch wieder mit dem Derby dann quasi gegen Bremen, das Nordderby in der Bundesliga, da ist schon ganz viel Schönes dabei. Dann haben wir noch das Hamburg-Derby, St. Pauli ja auch die Klasse so gut wie gehalten. Also das sind einfach Spiele, da freut man sich als neutraler Zuschauer und als Fan sowieso. Und es ist einfach schön, dass sie es jetzt endlich mal geschafft haben. Mit keinem geringeren als Merlin Polzin. Wer hat das schon da alles versucht beim HSV? Und am Ende ist es dann doch der, reingerückte Co-Trainer gefühlt, der es am Ende reißt. Auch ihm ist es sehr zu gönnen. Du hattest diese Strauchler angesprochen, die sie traditionell mal wieder hatten. Aber er hat dann nochmal die Kurve bekommen. Und ich glaube, ist alles gesagt. Man kann sich einfach freuen auf den HSV wieder in der Bundesliga. Und natürlich als Bayern-Fan sowieso, weil da kann man 6 Punkte und ein Torverhältnis plus 15 für die nächste Saison schon mal einrechnen. dementsprechend ist da eigentlich nur Positives zuzusagen. Und einen positiven Einstand hatte auch Peace Helmet Sparkling. Der ist nämlich zurück bei den Kölnern.
ist noch besser als Timothy. Also wenn ich ein Adjektiv nennen müsste, wenn ich mir Friedhelm Funkel anschaue, würde ich sagen Sparkling. Also ja. Das ist wirklich, der funkelt überall.
Ja, und der hat auch einen funkelnden Start. Ist reingerutscht, auch bei den Kölnern. Ja. Ist ja generell, also was in der zweiten Liga mit den Trainern abgeht in letzter Zeit, da müssten wir nochmal eine Sonderfolge drüber machen. So viele Entlassungen jetzt auch im Saisonendspurt nochmal. Mhm. Auch Wahnsinn zum Beispiel bei Münster. Aber gut, das sprengt jetzt den Rahmen.
Ganz kurz, weißt du, wie viele bessere Wortspiele mir einfallen als Peace Helmet Sparkling?
Wahrscheinlich keine.
Keins.
Nein. Und zwar?
Keins. Keins. Florian, keins.
Ich habe erst eins verstanden, deswegen stand ich so auf dem Schlauch.
Ich habe es extra mehrfach wiederholt. Scheiß ja. Teamspeak.
Na, das weiß ich sehr zu schätzen. Danke.
Bitte.
Und ja, das ist jetzt aber auch eine sehr, sehr brisante Situation. Denn Funkel hat gewonnen bei seinem Debüt in Nürnberg. Das heißt, die Kölner haben einen großen Schritt in Richtung erste Liga gemacht. Aber jetzt kommt es zum Duell mit Funkels Lauterern. Und die haben wirklich auch noch die Chance, auf den Relegationsplatz zu springen, sollten Elversberg und Paderborn verlieren. Denn das Torverhältnis der Elversberger ist auch eines, was den Kölnern ziemlich Angst machen sollte. Deutlich besser und nur 3 Punkte hinter den Kölnern. Das heißt, Funkel muss gegen sein Kaiserslautern mit seinem Köln mindestens 1 Punkt holen, um den Aufstieg sicher zu machen. Gleichzeitig würde das bedeuten, dass die Lauterer es eben nicht mehr schaffen, in Richtung erste Liga zu springen. Da ist ganz, ganz viel Brisanz drin. Boah, also mein Traumszenario wäre gefühlt, dass Düsseldorf, Paderborn und Elversberg verlieren, Lautern gewinnt, Köln bleibt Zweiter und Lautern springt auf 3. Wie siehst du's?
Wäre ich dabei. Ich glaube, dass da brauchst du schon einen guten Lottoschein, dass das funktioniert. Denn die Düsseldorfer, genau, die hast du eben dann auch noch erwähnt, die dürfen auch nicht gewinnen. Also da sind 3 Teams vor den Lautern, die eben verlieren bzw. nur unentschieden spielen müssen, dürfen. Und ja, das sehe ich, glaube ich, einfach nicht. Gerade das Spiel dann auch in Köln, das ist dann vielleicht so eine ähnliche Dynamik wie jetzt beim HSV, dass man so ja, gefühlt die Banden schon umgeworfen sind und die Fans schon ready sind. Das ist einfach so eine Stimmung, so ähnlich wie letzte Saison, als Leverkusen da das Heimspiel gegen Bremen hatte und mit einem Sieg den Meistertitel fix machen konnte. Da hast du einfach das Gefühl, die sind so beflügelt, die können doppelt so schnell laufen wie sonst, doppelt so hoch springen. Da kann nichts schief gehen und so ähnlich, glaube ich, könnte das dann in Köln auch werden. Aber wer weiß, vielleicht machen die Lauterer ihnen da noch einen Strich durch die Rechnung. Aber gerade eben, wenn man ein Heimspiel hat, glaube ich, werden sie sich die Chance nicht nehmen lassen. Aber ich habe eben auch bewusst noch mal Keins angesprochen, weil der mit seinem Siegtor in der 90. in Nürnberg, also wenn er das nicht macht, dann sind die 1 Punkt vor Elversberg und vor Paderborn mit einem schlechteren Torverhältnis. Dann können die sogar noch ganz rausfliegen aus den Aufstiegsrängen, was übrigens immer noch möglich ist. Also
ja, das ist wirklich
Wahnsinn. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn Köln verlieren sollte und Elversberg und Paderborn gewinnen, dann ist Köln Vierter, also oder sogar tiefer. Also das ist auch noch machbar. Von daher, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was für Szenarien es da noch geben kann. Also je nach Spielausgang können die Kölner sogar eben ganz rausfliegen. Aber ich denke schon, dass die Kölner das machen werden.
Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Habe auch in der Familie Köln-Fans. Liebe Grüße an meinen Bruder an der Stelle. Und ähnlich wie beim HSV, der 1. FC Köln gehört einfach in die Bundesliga. Da die Fans, das Stadion, da ist alles erstligareif. Jetzt müssen sie es eben am Ende nur noch zumachen. Und ich glaube, das Gleiche tue ich jetzt mit dieser Folge. Wir haben ein bisschen überzogen gefühlt schon, aber da war einfach so viel drin. Und das Schöne ist ja, dass wir in der kommenden Woche Klarheit haben werden über all diese offenen Fragen, die wir jetzt hier gerade noch gestellt haben. Und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, das dann alles wieder mit dir besprechen zu können, Moritz. Danke für jetzt und ich freue mich auf ein wahnsinniges Wochenende in der Bundesliga und auch in Liga 2.
Ja, ich freue mich genauso. Entschuldigung nochmal an die nachfolgenden Sendungen. Bares für Rares verschiebt sich um 15 Minuten, aber dann geht's auf jeden Fall gleich los mit Horst Lichter. Viel Spaß.
Ciao, ciao. Folgt uns.